Thema. Ganz heißes Thema. Ja, genau. Kann man sich dran verbrennen. Himmel und Hölle. Dann übernehme ich den heißen Part. Ich habe es für diesmal überschrieben. Ich mache daraus wieder eine kleine Predigtreihe. Allerdings geht die dann erst nach Ostern wieder weiter, weil kommenden Sonntag ein Gastprediger da ist und den Sonntag danach ist Ostern. Ostern hat zwar auch unmittelbar was mit Himmel und Hölle zu tun, aber an Ostern predigen wir mehr über den Himmel. heute habe ich es überschrieben, Himmel und Hölle gibt es doch gar nicht. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich habe keine Statistik darüber erstellt oder in dem Sinne gefunden. Die Frage danach, gibt es eigentlich einen Himmel oder eine Hölle? Ich vermute einfach mal so, aus dem, was ich so im Umfeld immer mal wahrnehme, in meinem Bekannten- oder Freundeskreis, der jetzt nicht unbedingt dann so christlich geprägt ist, als Christ nicht an Himmel und Hölle zu glauben, wird, glaube ich, ziemlich schwierig. Aber als Nicht-Christ gibt es, glaube ich, wesentlich mehr Menschen, die an den Himmel glauben, als Menschen, die an die Hölle glauben, dass es sie gibt. Ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil der Gedanke von Hölle ja irgendwie schon ein bisschen unbequem ist. Während der Gedanke von Himmel ja eigentlich doch eine ganz nette Sache wäre, wenn es ihn denn gibt. Also da hofft man denn wenigstens noch drauf, wobei man bei der Hölle eher drauf hofft, dass es sie nicht gibt. Nachvollziehbarerweise. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die sagen, naja, das gibt sowieso alles irgendwie gar nicht. Und ich habe einfach mal die erste Frage in diesem gibt es doch gar nicht oder gibt es Himmel und Hölle, die Frage danach gestellt, gibt es eigentlich eine geistliche Welt? Und das ist schon interessant, dass vielleicht die Existenz eines Gottes, eines definierten Gottes, der Gott der Bibel, ein Jesus Christus, ein Allah oder wie sie dann auch in den verschiedenen Religionen heißen, von denen, die nicht so in der Religion verankert sind, eher angezweifelt wird. Und die Existenz eines Teufels sowieso schon mal. So, das ist, naja, der Teufel ist das Schreckgespenst der Kirche, damit wir alle schön unsere Kirchensteuern bezahlen. Ja. Wenn man dann ein bisschen darüber hinaus guckt, stellt man fest, dass doch erstaunlich viele Menschen irgendwie sich auf geistliche Welt an der einen oder anderen Stelle in ihrem Leben einlassen. Interessant. Ich habe mir hier mal so eine Liste gemacht und die ist mit Sicherheit nicht erschöpfend. Das geht von Besprechungen, die man machen lässt, wegen irgendwelcher Krankheiten, über Schutzengel, an die doch erstaunlich viele Menschen immer wieder glauben oder sie zumindest erwähnen, wenn sie sagen, irgendwas ist Gutes ist mir passiert oder ich bin vor irgendwas beschützt worden, irgendeine Gefahr, irgendein Unfall, da war wohl mein Schutzengel dann doch da. Ja, irgendwie ist das nur so ein Nebensatz und wenn man fragen würde, glaubst du eigentlich wirklich an Engel, dann wird das schon wieder sehr stark hinterfragt, aber es taucht doch irgendwo immer punktuell mal wieder auf. Wenn wir mal aus unserer westlichen Kultur ein bisschen rausgehen, Animismus oder Voodoo-Zauber sind ja durchaus Dinge, die man nicht unbedingt jetzt im physischen oder naturwissenschaftlichen Bereich sucht, sondern eher in einer übernatürlichen geistlichen Welt findet. Und da gibt es viele, viele Menschen, die sagen, es ist keine Frage, das gibt es auf jeden Fall. Glücksbringer, wie viele Menschen hängen sich irgendwie eine Art Glücksbringer um den Hals oder als Fuß- oder Armkettchen oder in der Hosentasche tragen sie irgendwas mit sich rum, sie sagen, das bringt mir Glück oder das Hufeisen vorne im Kühlergrill vom Auto. Ja, also es gibt echt zahlreiche Dinge, wo Menschen sagen, das bringt mir irgendwie Glück. Und es ist nicht auf einer wissenschaftlichen Ebene erklärbar, sondern es ist einfach der Glaube daran, dass es irgendwo was gibt, irgendwo eine geistliche Realität, die irgendwas bewegt. Wie gesagt, so würde es wahrscheinlich kaum einer formulieren, aber wenn man es mal zu Ende denkt und auf den Punkt bringt, läuft es doch darauf hinaus. Horoskope, ja, oder einfach nur eine allgemeine übernatürliche Kraft. Also es gibt wesentlich mehr Leute, die sagen würden, es gibt da irgendwo irgendwie irgendwas, als die, die sagen, es ist konkret auf den Punkt gebracht, dieser oder jener Gott. Es gibt immer wieder Menschen, die tatsächlich auch sagen, das ist ein Wunder, was passiert ist. Wenn man sie fragen würde, ob sie denn an Wunder glauben, naja, so formulieren wird es wahrscheinlich auch schon wieder niemand oder die wenigsten. Es gibt Menschen, die an Schicksal glauben oder Vorherbestimmung. Das sollte so sein, das musste so kommen. Eine Art Bestimmung. Es gibt Menschen, die daran glauben, dass man durch Kraft des Geistes Gegenstände beeinflussen kann, Telekinese. Ich hatte mal vor Jahren einen Freund, der hat das bei Würfelspielen immer gerne versucht. Nach seiner Aussage mit Erfolg, kann ich nicht nachvollziehen, als ich ihn kennengelernt habe, hat er das nicht mehr gemacht. Von daher, also auch da tatsächlich irgendwie dieser latente, irgendwo doch vorhandene Glaube, dass es da irgendwas gibt, was über meine eigene Kraft und mein erklärbares naturwissenschaftliches Umfeld hinaus irgendwie was bewegt, der ist schon noch relativ stark vorhanden. Das ist interessant. Ja, also auch in unserer sogenannten aufgeklärten Zeit, denn die Aufklärung sagt uns ja eigentlich, alles, was wir nicht naturwissenschaftlich erklären können, gibt es auch nicht. So der Grundgedanke. Ja. Allerdings gibt es auch damit ein Problem. Es gibt manche Dinge, die können wir einfach noch nicht erklären. Also wenn man sich jetzt mal die Entwicklung des Wissens in den letzten 50 Jahren oder 100 Jahren anguckt, dann stellt man fest, dass sich da einiges an Wissen, was heute erklärbar ist, aufgetan hat, wo man früher gesagt hat, können wir nicht erklären. Wenn man dann gesagt hätte, das gibt es deshalb nicht, wird es schwierig. Aber es hat sich verändert in dem, was wir verstehen können. Da ist eine Entwicklung drin. Einiges, was früher als Wunder galt, kann man heute erklären. Ich erinnere mich es gab einen Vortrag von Professor Werner Gitt über Hummeln. Ich bin ja Hobbyimker, wissen die meisten von euch ja inzwischen. Und ich habe vorher immer schon Hummelkästen bei mir im Garten über mehrere Jahre aufgestellt, weil ich dachte, ich will was für die Natur tun und ich finde Hummeln einfach niedlich. Die sind so plüschig und kuschelig. Also die könnte man richtig schön, ja, wenn die nicht stechen würden, wenn man sie kuschelt, dann könnte man die richtig schön lieb haben. Also man kann sie durchaus auf die Hand setzen, aber ja, man darf sie nicht drücken. Aber gut, man muss sie ja auch nicht streicheln, okay. Ja, gut, also Professor Werner Gitt hat damals einen Vortrag über Hummeln gehalten, warum die aus naturwissenschaftlicher, physikalischer Sicht nicht fliegen können. Körpermasse, Körpergröße, Gewicht im Verhältnis zur Flügelfläche und so weiter, Flügelschlag. Und mittlerweile hat man rausgefunden, warum das doch funktioniert und man kann es erklären. Ja, also er hat dann damals gesagt, es ist ein Wunder, dass es fliegen kann, es geht über das natürlich Erklärbare hinaus. Inzwischen hat man festgestellt, dass da Feinheiten in den Flügeln sind, die sich so verstellen können, dass es eben doch funktioniert, auch rechnerisch funktioniert. Ja. Ist einfach eine Entwicklung, die da ist, wo man früher gesagt hat, oh, ist eigentlich unmöglich, es dürfte eigentlich nicht funktionieren, es funktioniert aber doch und jetzt können wir es erklären. Wer sagt denn eigentlich, dass nicht eines Tages auch die Existenz einer geistlichen Welt doch messbar und erklärbar wird? Die Existenz, sage ich. Das ändert ja nichts daran, dass Gott dann ein Gott ist und dass Engel Engel sind und dass der Teufel ein Teufel ist und dass Dämonen Dämonen sind. Es ändert auch nichts an ihrer Macht oder ihrer Fähigkeit. Es ändert nur etwas daran, dass wir es ein Stück mehr verstehen und begreifen und vielleicht auch irgendwo dran festmachen können, außer einem persönlichen Erleben und Erfahren über das hinaus. Wo steht das geschrieben? Nirgendwo. Ja? Also auch diese Kategorie fällt möglicherweise ein, wir können es einfach nur noch nicht wissenschaftlich beweisen und erklären. Nur mal so als Gedanke zum Mitgeben über die Frage nach geistliche Welt gibt es doch gar nicht. Und häufig wird geistliche Welt ja auf ein persönliches Erleben reduziert im Sinne von, naja, für dich mag das ja alles richtig sein. Wenn du das glaubst, dann glaubst du das eben. Aber ich glaube das nicht. Für mich ist das nicht wahr. geistliche Welt ist das eine, wenn wir Himmel und Hölle betrachten. Die Frage danach, gibt es geistliche Wesen, gibt es einen Gott, gibt es einen Teufel, gibt es Engel, gibt es Dämonen? Und damit verbunden ist natürlich auch die Frage, wann greift das denn eigentlich? Himmel und Hölle im herkömmlichen Verständnis und Sinn greift ja erst mit unserem Tod. Ja, Himmel und Hölle startet, wenn der Tod kommt. Also wenn das Leben endet, starten Himmel und Hölle. Moment, lass mich erklären. Das ist die herkömmliche Auffassung, also die Frage nach, gibt es ein Leben nach dem Tod? Auch das beantworten Menschen ja sehr unterschiedlich. Ja? Also der eine sagt, naja, die Jahre, die ich habe und der Körper, der dann irgendwann zu Ende geht, der wird begraben und dann ist vorbei. Und das sind auch gerade in unseren westlichen Kulturen nicht wenige Menschen, die das sagen, die der Überzeugung sind, wenn dann dieser Körper, wenn das Herz nicht mehr schlägt, medizinisch der Tod festgestellt wird, dann ist es eben zu Ende. Interessant ist dann, dass trotzdem viele Menschen Angst vor dem Tod haben. Und nicht nur vor dem Sterben, sondern auch vor dem Tod selbst. Also vor dem Sterben kann ich nachvollziehen, kann ja durchaus mit Schmerzen und einer entsprechenden Leidenszeit verbunden sein. Da kann man durchaus auch bei einer Hoffnung auf Himmel und Ewigkeit durchaus noch ein Stück Angst bekommen. Aber dass der Tod an sich als Ende macht vielen Menschen noch Angst. Wenn es wirklich das Ende wäre, bräuchte ich keine Angst haben. Angst entsteht durch die Möglichkeit, dass es nicht zu Ende ist und die Unwissenheit darüber, ob und wie es weitergeht. Ohne Angst kann ich dem Tod entgegensehen, wenn ich weiß, was kommt oder glaube zu wissen, was kommt. Besteht der Mensch tatsächlich nur aus Materie? Ich weiß nicht, irgendwann, ich glaube, das war im Biounterricht, haben wir das mal aufgeschlüsselt, aus was für Elementen der Mensch so besteht. Das waren etwas über 90% Wasser. Und dann kam noch ein bisschen Kohlenstoff dazu und ein paar andere Elemente. Ich bin nicht so der Chemiker und Biologe. Und ich meine mich zu erinnern, der Wert des Menschen lag damit so um die 13 Euro oder sowas. Vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch 25, was weiß ich, keine Ahnung. Wasser wird ja auch immer teurer. Sind wir nur das? Bestehen wir weniger, meinetwegen auch wenige, wie auch immer. Sind wir nur das? Und das wäre dann ja nachvollziehbar, mit dem Tod ist es zu Ende, das verwest. Und auch das steht schon in der Bibel, wird wieder zu Staub. Ja, der Mensch vom Staub genommen, wird wieder zu Staub. Und das wäre dann das Ende. Oder ist da doch noch mehr dran? Es gab tatsächlich mal einen Wissenschaftler und Mediziner, Duncan McDougall, ich hoffe, dass ich den richtig ausgesprochen habe, D-U-U-G-A-L-L, Duncan McDougall, der 1902 ein Experiment durchgeführt hat. Und zwar hat er 6 Personen beim Sterben gewogen, um festzustellen, ob, wenn er in dem Augenblick, wo er stirbt, ob die Seele, wenn sie dann den menschlichen Körper verlässt, messbar ist, ob die ein Gewicht hat, sozusagen. Ja, interessantes Experiment. Der hat bei diesen 6 Personen, ist natürlich nicht sehr aussagekräftig, würde man heute sagen, mit 6 Personen, das ist, hat er tatsächlich festgestellt, dass ein Gewichtsverlust von durchschnittlich 21 Gramm auftritt, allerdings über die 6 Personen gestaffelt in einer Spanne von, ich glaube, 6 bis 35 Gramm oder so. Das war sehr unterschiedlich. Er hat dann gesagt, das durchschnittliche Gewicht der Seele ist 21 Gramm. Das war dann sein Ergebnis daraus. Heute ist man der Auffassung, dass das wissenschaftlich so nicht haltbar ist und der Meinung bin ich auch, dass das so nicht nachvollziehbar ist. Es hat jemand mal ein Experiment noch gemacht mit einem Tier in einem luftdicht verschlossenen Raum, der mitsamt Kammer gewogen hat und da gab es keine Gewichtsveränderung, weil dann auch nichts verdunsten oder sonst irgendwo entweichen kann. Ist also nicht nachvollziehbar oder nachweisbar in dem Sinne oder heute nicht. Und auch dieses Experiment ist wissenschaftlich so nicht haltbar. Nichtsdestotrotz reden wir beim Menschen nach wie vor von einem Wesen mit Seele, Geist, Wahrnehmung, Unterbewusstsein, Gewissen. Und ob sich das alles tatsächlich auf rein chemische Prozesse reduzieren lässt am Ende? Oder worin dann am Ende tatsächlich das verankert liegt? Vielleicht lässt es sich irgendwann eines Tages nachvollziehen und beweisen. Aber ich denke schon, dass die meisten Menschen dem zustimmen würden, dass sie sagen, der Mensch ist irgendwie schon mehr als nur die Bausteine der chemischen Elemente und deren Zusammenspiel. Gibt es ein Leben nach dem Tod nur dann, wenn der Mensch mehr ist als nur Körper? Okay, also die Frage nach, gibt es eine geistliche Welt? Die meisten Menschen interagieren irgendwie mit einer geistlichen Welt oder ziehen sie zumindest in Erwägung, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, auch wenn sie es vielleicht so bewusst so nicht formulieren würden. Und die meisten Menschen haben zumindest, im Zweifelsfall mindestens, die Befürchtung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass da noch was kommen könnte und dass der Mensch aus mehr besteht als nur einfach Materie. Nehmen wir die beiden Dinge mal als wahr an, dann stellt sich immer noch die Frage, Himmel oder Hölle? Wenn denn noch ein Leben nach dem Tod kommt, wie sieht das aus, wie gestaltet sich das, was wird das? Es gibt andere Religionen, wo sich der Geist des Menschen dann irgendwie im Nichts auflöst. Es gibt andere, die von verschiedenen paradiesischen Zuständen ausgehen, die für unterschiedliche Menschen, teilweise sogar nach Geschlecht getrennt, auch unterschiedlich aussehen. Und auch die christliche Perspektive nach der Bibel, nach dem Wort Gottes, wie wir es verstehen, spricht von einem Leben nach dem Tod, das in unterschiedlichen Formen stattfinden kann. Weitläufig bekannt als Himmel und Hölle. Aber was genau ist denn nun eigentlich Himmel und Hölle? Eigentlich sind wir uns, glaube ich, darüber, Hölle verbinden wir mit Teufel und Himmel verbinden wir mit Gott. Ja, also das ist noch relativ einfach. Es ist so eine Art wie zwei Reiche, wenn man so will. Interessanterweise bin ich jetzt gerade auch in dem Studium für diese Predigt nochmal drauf gestoßen, fand ich einen faszinierenden Gedanken. Wer hat eigentlich je behauptet, dass der Teufel der Chef in der Hölle ist? Steht nirgendwo drin. Steht nicht drin. Für ihn und seine Anhänger ist das genauso eine Art Gefängnis, sag ich jetzt mal, wie für alle anderen, die da sich nachher wiederfinden. Gut, ich sage jetzt mal so, auch im Gefängnis gibt es eine Hackordnung. Und ich denke auch, dass das ein Stück das ist, was Hölle nachher ausmacht, vom Erleben her. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Himmel stellen sich viele Menschen ja erstmal vor als ich habe einen Garten, in dem immer die Sonne scheint. Ich liege gemütlich faul auf dem Rücken. Ich brauche nichts tun und nichts arbeiten. Ich brauche nur genießen. Alles wird schön. Ohne irgendwas machen zu müssen. Ja, also dieses, die Weintrauben wachsen mir direkt in den Mund Ding. Kennt ihr das Bild? Weiß nicht, das war irgendwie immer mein Bild. Ich weiß noch nicht mal, wo ich das her habe. Und es rückt ein Stück in den Hintergrund. Nee, aufgrund dieses ich nehme das Höllenbild noch mal ein Stück mit rein. Das Höllenbild ist ja nicht nur der Teufel ist Chef, sondern das Höllenbild ist klassischerweise ja auch irgendwie dieses Feuerbild. Ja, heiß. Es wird ein heißes Thema heute. Deshalb, gut. Verbrennt da tatsächlich durchgängig dauerhaft jemand ohne zu verbrennen? Oder wie? Es ist schon eine komische Vorstellung, oder? Es ist schon ein bisschen schräg. Genauso schräg eigentlich wie letztendlich so ein Himmel mit paradiesischen Zuständen, Weintrauben im Mund oder vielleicht auch, weiß nicht, vielleicht seid ihr eher die auf der Wolke sitzenden Harfespieler oder so, ja, die 24 Stunden am Tag nichts anderes tun als Halleluja singen. Ich finde das mit den Weintrauben im Mund da das attraktivere Bild, muss ich sagen. Und trotzdem sind beide nicht das, was es eigentlich ausmacht. Aber es sind Bilder, mit denen Menschen, die Menschen im Kopf haben, wenn sie Himmel oder wenn sie Hölle hören. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir mit diesen Begriffen umgehen, auch zu verstehen, worum geht es denn eigentlich wirklich bei Himmel und bei Hölle. Himmel ist vorrangig der Ort der unbeschränkten Gegenwart Gottes. Der Ort der unbeschränkten Gegenwart Gottes. Und der Ort, an dem Gottes Willen in Vollendung, Vollkommenheit stattfindet. Nicht irgendjemand anderes Willen, sondern nur seiner. So wie er sich das, also nach seinen Werten, Vorstellungen, nach seinem Charakter, nach seiner Persönlichkeit. Möglich, dass sich jetzt der ein oder andere fragt, will ich dann dahin? Hölle im Gegenzug ist der Ort ohne Gegenwart Gottes. Also nicht so sehr ist der Ort, wo der Teufel regiert, sondern ist es erstmal vorrangig der Ort ohne Gegenwart Gottes, allerdings in dem vollen Bewusstsein, dass es einen Ort mit der Gegenwart Gottes gibt. Und keiner Möglichkeit mehr, von dem einen Ort in den anderen zu kommen. Die Bilder, die wir haben von Feuersee, von ewiger Verdammnis, von Schmerzen, Leiden und so weiter, die Hölle ausmachen, versuchen zu beschreiben, was für eine Qual das ist, wenn man sehen kann, wie herrlich es in Gottes Reich und unter seiner Herrschaft wäre im Himmel und nicht mehr dahin zu können. Das ist das, was diese ganzen Bilder, die wir über Hölle kennen, versucht zu beschreiben. Und im Gegensatz zum Reich Gottes ging es dem Teufel und seinem Herrschaftsbereich immer darum, Macht zu haben und der Größte zu sein. Und allen, die ihm folgen, geht es genau um den gleichen Punkt. Allerdings geht es dann mir, wenn ich mal angenommen, ich würde dem Teufel folgen, dann ging es mir nicht darum, dass dem Teufel Ehre gegeben wird und er möglichst viel Macht hat, sondern es ging mir darum, wie ich nach Möglichkeit möglichst viel von dem Teil der Macht, den er hat, ein Stück abkriege. So funktioniert das Reich des Teufels. Jeder will das größte Stück haben. Deshalb habe ich gesagt, Hackordnung. Das Reich des Teufels ist ein Reich von Hackordnung und von Ellenbogen. Und von der Größte und der Stärkste und der Mächtigste zu sein. Und Erfahrung zeigt, du kannst es noch so weit nach oben schaffen, es gibt immer noch einen, der irgendwo höher steht und es gibt auch immer einen, der wieder an deinem Stuhl sägt und dich irgendwie ab darunter kriegt. Reich Gottes ist das Reich, wo einander in Liebe gedient wird. Und wir damit unterwegs sind, dem anderen den besseren Platz zu geben. Und die höhere Ehre zu erweisen. Denn das ist das, was Gottes Charakter ausmacht. Unter den Bedingungen würde ich immer noch, nach wie vor, lieber in den Himmel wollen. Auch wenn es nicht der Paradiesgarten mit den Weintrauben im Mund ist. Und vielleicht umso mehr, wenn es nicht die Wolke ist, auf der ich ständig Harfe spielen muss und nur noch Halleluja singen. Die Beschreibung vom Himmel, die wir haben, sind ja auch die von Gottes Thron, einem gläsernen Meer, alles irgendwie mit Gold und Perlen, das goldene Jerusalem. Vielleicht habt ihr mal die Beschreibung gelesen, wie lang, breit und hoch Jerusalem ist. Es ist ein Würfel, komisches Konstrukt, aber Ordnung. Ordnung, Dinge sind geordnet, Dinge sind geregelt, Dinge sind klar, Dinge sind transparent, verständlich, erkennbar, nachvollziehbar. Da ist nichts irgendwie im Geheimen oder im Dunkeln oder irgendwo gemauschelt oder gibt es im Reich Gottes nicht. Vielleicht habt ihr eher das Bild von dem Fluss, der vom Thron Gottes fließt, vor Augen, wo an den Ufern Bäume wachsen, alle möglichen Arten von Pflanzen. Es ist immer grün, es ist immer Leben da. Es ist immer Versorgung da. Es hat niemand Mangel. Also das sind Bilder, die versuchen, den Charakter des Himmels darzustellen. Nicht so sehr, du wirst nicht da oben ankommen und mit dem Zollstock losgehen und nachmessen, ob die Stadt jetzt wirklich würfelförmig ist, in dem Maßen, die du früher mal in der Bibel gelesen hast. Darum geht es nicht. Das ist nicht das Ziel dieser Aussagen. Sondern zu entdecken, was für ein Charakterzug dahinter steckt. An Herrlichkeit, an Schönheit, an Liebe, an Fürsorge, an Entfaltung von Liebe in ganz praktischen Aspekten. Und jemand hat auch mal, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, ich glaube aus meiner Jüngerschaftsschule, ist schon Jahre her, da hat jemand gesagt, und dann kommen wir in den Himmel und dann dürfen wir arbeiten! Halleluja! Und ich habe gedacht, so ein Mist. Ich dachte, da ist das endlich vorbei mit dem Arbeiten. Ja. Und der hat das sehr schön begründet, hat gesagt, hey, der Schöpfungsauftrag von Gott war von Anfang an, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Warum sollte sich das ändern in Ewigkeit? Sollen wir nur noch da sitzen und nichts tun? Ist doch total öde. Wir dürfen immer noch mit Gott entwickeln und planen und gestalten. Das Problem ist, dass wir mit Arbeit automatisch die Arbeit nach dem Sündenfall immer verbinden, nämlich die im Schweiße unseres Angesichts und mit Dorn und Disteln und Unkraut und Gestrüpp und Mühe und Qual. Ja? Aber Arbeit, die einfach kreativ und entwickelnd ist und was baut und was gestaltet, ist eigentlich eine tolle Sache. Freue ich mich drauf. Ja, ich möchte nicht den ganzen Tag nur auf einer Wolke sitzen. Finde ich öde. Aber was gestalten mit Gott an seiner Seite und in seinem Namen, in seinem Auftrag, total cool. Ja, also auch da ein Stück den Blick zu öffnen, auch für uns selber, aber auch für die Menschen, denen wir Evangelium bringen. Ich meine, warum sollen wir jemandem sagen, ey, Gott will mit dir versöhnt sein. Du hast noch, wie alt wirst du? Ein paar Jahre hast du noch, so lange kannst du es noch genießen, aber dann ist eh vorbei. Naja, und dann wissen wir ja, auf der Erde hier leben wir ja schon noch irgendwie, wie heißt das in diesem Lied so schön, in dieser Zwischenzeit. Ja, also wir haben Himmel auf Erden ein Stück, deshalb nehme ich an, Uschi, hast du das vorhin auch kurz gesagt, hast gesagt, Himmel ist jetzt schon. Ja, aber eben nur ein Stück Himmel. Solange wir auf der Erde sind, ist es nur ein Stück Himmel, nämlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, der persönliche Himmel, den wir schon haben, weil wir in Beziehung zu Gott schon jetzt leben können. Deshalb erleben wir schon ganz viel von dem Segen Gottes, erleben wir schon ganz viel von seinem Charakter und seiner Lehre und seinem Formen- und Gestaltgewinn in uns und durch uns. Wir erleben schon einiges von seinen Verheißungen, die er uns gegeben hat, an uns, in unserem Leben und in unserem Umfeld. Keine Frage. Aber wir leben auch immer noch in einer Welt, wo es ein gewisses Maß an Menschen gibt, die einfach sagen, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Ich lebe lieber mein eigenes Leben und dementsprechend gestalten sie das. Und dementsprechend ist das auch durchaus mal anders als im Himmel. Ich lasse es mal bewusst bei anders. Und in diesem Zustand leben wir im Moment noch. Und wenn die Hoffnung nur ist, in der Zeit wird es ein bisschen besser, ganz ehrlich, Leben als Christ ist nicht einfach auf der Erde. Jesus nachfolgen auf der Erde ist kein Zuckerschlecken. Das ist nicht so nach dem Motto, oh prima, ich kriege die ganzen Rosinen aus dem Kuchen. Bei mir müsste das was anderes sein, ich mag keine Rosinen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich nehme nur das Sahnehäubchen oben runter und den Rest, mit dem Rest habe ich nichts zu tun. Nein, nein. Als Christ bist du herausgefordert. Du bist herausgefordert, Gottes Charakter in dir Gestalt gewinnen zu lassen. Das kostet was. Und anders zu sein und sich anders zu verhalten als die Menschen in der Welt. Ich habe gerade gesagt, die meisten Menschen, die Gott nicht kennen, die leben in einer gewissen Hackordnung und haben als Ziel, ein möglichst großes Stück vom Kuchen abzukriegen. Manche kriegen so ein großes Stück Kuchen ab oder sind dann trotzdem noch barmherzig und teilen davon sogar noch mal was. Aber so vom Grundsatz her, ja, und dann unterwegs zu sein, zu sagen, hey, mein Gott hat gesagt, ich soll den anderen höher achten als mich selbst. Wenn ich zwei Hemden habe, soll ich eins dem geben, der keins hat. Und so weiter und so weiter. Man könnte eine lange Liste machen von den Dingen, zu denen wir herausgefordert sind als Christen, die echt nicht einfach sind. Und wenn ich jemanden einlade und sage, okay, das zu leben, für bis du stirbst, bis dein Körper zu Ende geht, und danach kommt nichts, ist schon, also Paulus hat mal gesagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann sind wir den die elendsten aller Menschen, ja, also man müsste uns bemitleiden ohne Ende, ja, dann ist das alles nichts wert. Wofür? Warum sollen wir uns das antun und uns die Mühe geben und uns versuchen, gottgemäß zu leben, wenn es am Ende nur noch Würmerfutter ist? Ja? Menschen zu vermitteln, was Himmel bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu leben, da wo sein Wille in allen Bereichen stattfindet. Ich finde das erstrebenswert. Aber nur, wenn ich auch vermitteln kann, wie sieht das aus, wie gestaltet sich das und vor allem, wer und wie ist dieser Gott? Denn davon hängt es ab. Wenn der einen schlechten Charakter hat, dann will ich da nicht hin. Wenn das der ist, den ich nur immer mit dem Gerichtsschwert in der Hand sehe, dann will ich da nicht hin. Wenn das der ist, der Erdbeben und Katastrophen die ganze Zeit auf die Erde bringt, dann will ich da nicht hin. Ich muss entdecken können und verstehen können, was macht diesen Gott aus? Warum tut er die Dinge, die er tut und wie tut er sie? Und zu welchem Zweck? Und da sind wir dann, wir sind ja ganz nah an Ostern, auch wieder an dem Punkt, wo wir sehen können, Gottes Liebe zu Menschen ist so unendlich groß. Die Herausforderung ist, sie zuzulassen, anzunehmen, zu glauben und ja dazu zu sagen. Letzten Endes ist die Frage nach Himmel und Hölle und ob es sie gibt oder nicht, eine Glaubensfrage. Sie lässt sich nicht endgültig beweisen, naturwissenschaftlich, empirisch kann man es nicht rausfinden. Sie lässt sich erleben. Und deshalb habe ich es auch versucht, ein bisschen in verschiedene Elemente und Teile aufzuschlüsseln, um zu zeigen, dass die meisten Menschen auch irgendwo eine innere Ahnung davon mindestens schon haben, die sie manchmal auf das eine oder andere richten, manchmal durchaus auch Bereiche, die mit unserem christlichen Glauben und Christsein nichts zu tun haben, aber sie suchen. Sie haben eine Sehnsucht danach, sie merken, da ist mehr als nur Physik, mehr als nur Chemie, mehr als nur Biologie an mir dran und auch an den Menschen um mich herum und vielleicht auch über die Menschen hinaus. Beweisen? Nein. Aber viele Menschen berichten davon, dass man es erleben kann. Und wenn das denn so ist, ein Mathematiker hat das irgendwann mal festgestellt oder aufgestellt, er hat gesagt, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Leben nach dem Tod mit Himmel oder Hölle gibt, noch so gering ist, dann wäre man trotzdem total dumm, es zu ignorieren, rein mathematisch, weil es um die Ewigkeit geht. Im Verhältnis zur Ewigkeit ist das, was du heute gewinnen könntest, wenn du es vielleicht gewinnen könntest, wenn du es ignorierst, geht gegen Null, also ist minimal. Also auch durchaus mal die Frage zulassen und einfach sich mal drauf einlassen und sagen, okay, falls es tatsächlich Himmel und Hölle geben sollte und damit verbunden ein Gott und ein Teufel und damit verbunden eine geistliche Welt und damit verbunden ein Leben nach dem Tod, dann sollte ich mich dringend mit dem Gedanken beschäftigen, wie komme ich dann an den Ort, wo ich hin will? Kannst du dir selber noch aussuchen. Ja. C.S. Lewis hat das wohl mal in einem seiner Bücher geschrieben, habe ich als Zitat nur gefunden an das Buch selber, das habe ich wahrscheinlich noch nicht gelesen, kann ich mich nicht erinnern. Er hat gesagt, also es gibt zwei Sorten von Menschen, die einen sagen zu Gott, dein Wille geschehe. Das sind die, die im Himmel ankommen. Und die anderen sind die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und Gott lässt uns diese Freiheit. Wenn wir nicht sagen zu ihm, dein Wille geschehe, dann sagt er zu uns, okay, dann geschehe dein Wille. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns diese Freiheit lässt. Ich danke dir aber auch dafür, dass du an ganz vielen Stellen in Menschen, in Natur, in Schöpfung, in Lebensumständen so ein Bewusstsein irgendwo hineingelegt hast, in dem wir entdecken können, es gibt mehr als nur uns, es gibt mehr als nur diese physische Welt, es gibt mehr als nur das biologische Leben. Wir glauben, dass du dem Menschen eine Seele, einen Geist eingehaucht hast und dass er dadurch zum Leben gekommen ist letztendlich. Und wir glauben, dass dieser Geist, diese Seele ewig lebt. Und ich danke dir dafür, dass du mit Ostern die Tür geöffnet hast, damit wir in Ewigkeit in deinem Reich und in deiner Gegenwart, in deiner Nähe, unter deiner Herrschaft, in deiner Liebe leben können. Und ich danke dir, dass diese Tür immer noch offen steht und dieses Angebot immer noch, auch heute machst. Und wir dürfen uns entscheiden. Wir sagen wollen, Gott, ich glaube an dich. Ich glaube, dass Jesus Christus gestorben ist, um mich mit Gott zu versöhnen. Und ich möchte ab heute sagen, dein Wille geschehe. Oder ob wir es lassen und sagen, nee, wir möchten lieber unser eigenes Ding machen und du lässt uns mit den Konsequenzen in Freiheit leben. Denn Liebe muss freiwillig sein. Und sogar deine Liebe zu uns ist freiwillig und echt und dafür danke ich dir. Danke, dass du uns so sehr liebst. Amen.